Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute, wenn einem die Luft wegbleibt. Atemregulationsstörungen im Schlaf. Erst hört man lautes Schnarchen, dann folgt eine Pause. So oder so ähnlich können sich Atemregulationsstörungen bemerkbar machen. Atemaussetzer von einigen Sekunden, zu flache Atmung oder unregelmäßige Atemmuster mit unzureichender Belüftung der Lunge während des Schlafs kommen bei Erwachsenen sehr häufig vor, meist in Verbindung mit Schnarchen. Nach Schätzung ist jeder fünfte Erwachsene betroffen. Die unmittelbaren Folgen sind ein gestörter Schlaf, ausgeprägte Tagesmüdigkeit mit Konzentrationsstörung bis hin zum Sekundenschlaf. Auch Gesundheitsprobleme wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen können begünstigt oder verstärkt werden. Über Schlafapnoe und die Atemregulationsstörungen, die Folgen und Gefahren sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und mein Gast ist Dr. Christoph Schaut, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Beatmungsmedizin und unter anderem auch Facharzt für Schlafmedizin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schaut.
Guten Tag.
Herr Dr. Schaut, ich habe es gerade in der Einleitung gesagt, Schnarchen, lautes Schnarchen, darum geht es ja unter anderem auch, ist meist störend natürlich für die Partner. Aber wie gefährlich kann das Schnarchen sein?
Also grundsätzlich ist das Schnarchen für den Betroffenen nicht gefährlich, sondern wie Sie schon gesagt haben, ist es für die anderen sehr störend. Es kann teilweise ja über 100 Dezibel an Geräuschlautstärke ausmachen, sodass man natürlich als Nachbar eines Schnarchers extrem gestört ist. Der Schnarcher selbst bekommt häufig nichts mit, höchstens mal in der Einschlafphase, dass er irgendein Geräusch hört und dann denkt, huch, wer war das denn? Ansonsten ist der Schnarcher eigentlich über sein Schnarchen nicht informiert.
Ich habe auch gerade in der Einleitung ja schon gesagt, es geht ja nicht nur um das Schnarchen, sondern insgesamt um Atemregulationsstörungen. Was sind die Hauptursachen für Atemregulationsstörungen?
Also man muss einmal trennen in mechanische Ursachen und natürlich in nervale Ursachen. Und die Hauptursachen sind natürlich mechanische Störungen im Sinne eben eines verengenden oder auch obstruktiv genannten Schlafapnoe-Syndroms. Hier kommt es zu einer Reduktion der Luftzufuhr über die oberen Atemwege, sprich also über Nase und oder über den Mund. Und die Ursachen da ist zum einen das Älterwerden, zum anderen durchaus auch zum Beispiel Übergewicht. Allerdings gibt es eben auch viele Menschen, die anatomische Besonderheiten haben, beispielshaft jetzt, ich sag mal, große Mandeln, ein großes Zäpfchen, dass die Zunge in Rückenlage nach hinten fällt und den Atemweg dann zudrückt. Aber auch Erkältungen, Schnupfen oder Nasennebenhöhlenentzündungen oder allergische Reaktionen können natürlich auch die Atemwege verengen.
Ich habe gerade in der Einleitung ja auch schon von zu flacher Atmung gesprochen. Können Sie einmal erläutern, was bedeutet überhaupt zu flache Atmung? Und kann man tiefes Atmen lernen und auch möglicherweise kontrollieren?
Also solange wir wach sind, können wir ja vieles lernen. Bei einer flachen Atmung spricht man einfach von einem relativ geringen Atemzugvolumen pro Atmung. Das heißt, dann kommt eben wenig Volumen in die Lunge hinein. Bei den Schlafapnoe-Patienten ist es so, dass der Luftweg verschlossen wird im Bereich des Halses und die Patienten gerne atmen würden, aber sie sozusagen gegen einen verschlossenen Hals anatmen müssen. Dadurch verringert sich natürlich das Atemzugvolumen und bei längeren Atemstillständen ist dann eben der Luftfluss in die Lunge bei Null.
Kann man das lernen, tiefer zu atmen und auch das ja nachts möglicherweise dann als Reflex weiter funktioniert?
Nein, man kann also im Schlaf relativ wenig lernen, was die Atmung angeht. Natürlich kann man tagsüber versuchen zu atmen und besonders tief zu atmen. Das hat man allerdings im Schlaf alles wieder vergessen. Man hat zum Beispiel zur Förderung des Muskeltonus Untersuchungen gemacht, wo die Patienten dann mal Didgeridoo gespielt haben oder an einem, ja, ich sag mal, Schnuller genuckelt haben, um die um die Zungengrundmuskulatur zu stärken. Und da kann es zumindest vorübergehend mal zu einer Verbesserung des Muskeltonus kommen.
Es sind ja ungefähr so jeder fünfte Erwachsene von Atemregulationsstörungen betroffen. Sind das mehr Männer oder Frauen? Und kann man das auch einteilen, dass man sagen kann, wie verteilt sich das auf Schnarchen oder zu flache Atmung oder einfach unregelmäßige Atemmuster? Gibt es da Einteilung, dass man sagen kann, das ist mehr bei Männern, das ist mehr bei Frauen?
Also die Schlafapnoe und das Schnarchen sind in der Regel noch immer eine Domäne der männlichen Mitbürger. Allerdings haben wir auch Frauen, die sehr stark schnarchen und auch ausgeprägte Schlafatemstillstände haben. Aber in der Regel ist das immer noch eine männliche Domäne.
Gibt es da auch Zahlen, die man nennen kann, oder ist das eher nicht greifbar?
Also es gibt sicherlich Zahlen. Man sagt, dass zum Beispiel jeder über 60, also die Hälfte der 60-Jährigen mittlerweile schnarcht. Und die Schlafapnoe, da gibt es natürlich jetzt altersbedingt auch Zahlen. Man schätzt, wie gesagt, etwa 4% der erwachsenen Gesamtbevölkerung in Deutschland leiden eben an einer Schlafapnoe. Und auch da ist es wieder so, dass je älter der Patient, umso häufiger ist dann letztendlich die Ausprägung, die Häufigkeit. Und wie gesagt, Männer häufiger und vor allem eben übergewichtige Patienten. 80% der Schlafapnoe-Patienten sind übergewichtig.
Unmittelbare Folgen, das hatte ich in der Einleitung ja auch erläutert, können sein ein gestörter Schlaf, logisch, eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit mit Konzentrationsstörung, sogar bis hin zum Sekundenschlaf. Kann es dafür aber auch andere Erklärungen geben, oder ist das, wenn man diese Symptome hat, schon ein Zeichen dafür, dass man auch Atemregulationsstörungen hat?
Nein, also Müdigkeit am Tag ist natürlich ein sehr unspezifisches Symptom. Jeder kennt das, der mal irgendwie am Wochenende gefeiert hat und spät ins Bett geht, der ist am nächsten Morgen müde. Ja, es gibt noch verschiedene natürlich Schlafstörungen, nicht nur auf die Atmung bezogen, sodass am Ende einer Schlafstörung, egal woher sie kommt, natürlich die extreme Schläfrigkeit, auch die Konzentrationsprobleme, aber auch zum Beispiel dann gehäufte Kopfschmerzen stehen. Bei den Schlafatemstillständen ist es bekannt, dass die häufiger zu Bluthochdruck führen können. Bei Männern können die auch zu Potenzstörungen führen. Das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, aber auch für Diabetes mellitus, sprich also für die Zuckerkrankheit, sind erhöht. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge Risikofaktoren, weshalb man eben eine nachgewiesene Schlafapnoe auf jeden Fall auch therapieren sollte.
Wie wird überhaupt die Atemregulationsstörung diagnostiziert? Gerade für Menschen, die vielleicht auch alleine schlafen nachts, sodass es keiner mitbekommt, dass eben Schnarchen vorhanden ist oder Atemaussetzer. Wie kann man das diagnostizieren?
Also Sie haben recht, die Menschen, die alleine schlafen, haben natürlich keinen anderen, der ihnen über ihr Schnarchen oder über Atemstillstände berichten kann. Das heißt, wenn dort eine vermehrte Tagesschläfrigkeit auftaucht und die entsprechenden Symptome, die wir schon besprochen haben, dann kann man zu einem spezialisierten Arzt gehen. Das sind meist Lungenfachärzte, HNO-Ärzte, aber auch Neurologen und manche Hausärzte, die dann eine erste ambulante Untersuchung mittels eines Messapparates durchführen, den man dann in der Nacht anschließt. Und dort wird dann die Atmung gemessen, da wird die Sauerstoffsättigung am Finger gemessen, aber auch eben die Bewegung des Brustkorbes, um einfach zu gucken, ob dort entsprechende Atemstillstände vorhanden sind. Schnarchen kann man dabei auch messen.
Nun hatten Sie eben ja auch schon gesagt, als ich gefragt hatte, ob man flaches Atmen, ob man lernen kann, tiefer zu atmen. Sie haben gesagt, man verlernt das oder man vergisst es dann in der Nacht, kann das also nicht irgendwie kontrollieren. Aber insgesamt Atemregulationsstörungen, sind die heilbar oder kann man sie nur behandeln?
Also wir müssen wieder trennen bei den Atemregulationsstörungen. Da zählen natürlich auch neurologische Erkrankungen und weitere Ursachen dazu. Bei der Schlafapnoe und beim Schnarchen ist es so, dass man beim Schnarchen durchaus durch einen zum Beispiel Hals-Nasen-Ohren-ärztlichen Eingriff oder durch beispielsweise eben durch einen Zungenschrittmacher oder ähnliche Dinge durchaus eine Heilung bzw. Behandlung hinbekommen kann. Die typische Behandlung, sprich also die Schlafmaske bei Schlafapnoe-Patienten, da ist es eben nur eine Behandlung, eine Therapie, aber keine Heilung.
Welche Therapien gibt es insgesamt? Da werden es ja wahrscheinlich verschiedene sein, könnte ich mir vorstellen, weil ja diese Atemregulationsstörungen auch unterschiedlich sind. Welche gibt es da?
Also man muss unterscheiden einmal zwischen sogenannte konservative und operative Behandlungsformen. Die häufigsten Behandlungsformen sind die sogenannten konservativen Behandlungsformen. Als Beispiel, wenn jemand nur in Rückenlage schnarcht, da kann man den mittels einer Weste oder einem Tennisball zwischen den Schulternblättern nach dem Prinzip der Prinzessin auf der Erbse, kann man dem sozusagen das Schlafen auf dem Rücken etwas schwerer machen, weil dann ein Druckschmerz auftritt und der Patient sich dann auf die Seite dreht. Des Weiteren, und das ist am häufigsten, kommt dann eben bei den Schlafatemstillständen eine Schlafmaske zum Einsatz, die durch eine leichte Überdruckbeatmung sozusagen den Atemweg schient und die Luftwege frei hält, damit sie nicht wieder zusammenfallen können, es zu Atemstillständen kommt. Wenn das alles nicht funktioniert, kann man in begrenzten Fällen auch versuchen, durch eine sogenannte Unterkiefer-Vorverlagerungsschiene eine Straffung der Strukturen zu erreichen, dass auch der Atemweg aufbleibt. Dann gibt es Alternativen. Als Beispiel, wenn jemand ein riesiges Zäpfchen hat, wenn er große Mandeln hat oder Polypen in der Nase, dann kann man dies natürlich auch operativ angehen und durchaus auch heilend operieren. Eine weitere Alternative ist ein sogenannter Zungengrundstimulationsschrittmacher, der implantiert wird und dann über elektrische Impulse die Muskulatur immer wieder anschiebt, stramm zu sein. Und auch da gibt es zumindest bei gering- bis mittelgradiger Ausprägung der Atemstillstände gute Erfolge.
Das klingt für mich jetzt, sage ich mal, so lax nach einem Leidensweg vorher, aber auch in der Therapie selber. Also ein Tennisball, wenn also dann der Schmerz kommt, ich also nicht mehr auf dem Rücken liegen kann, um zu schlafen, das stelle ich mir alles nicht besonders einfach vor. Wie ist das bei den Patienten? Empfinden die das eher als ja das kleinere Übel?
Also man muss sagen, dass das Prinzip des Tennisballes, also der Schmerz, den dann im Rücken auftaucht, den haben wir auch so. Das heißt, wenn wir zum Beispiel auf der Seite liegen, dann kommt es irgendwann zu Druckbeschwerden im Bereich beispielsweise der Hüfte oder der Schulter. Und das wird dann vom Gehirn wahrgenommen und man dreht sich. Das Ganze ist evolutionär entstanden, um auch nicht wund zu liegen. Ja, wenn man also immer nur auf der gleichen Stelle liegt, dann kommt es zu Hautgeschwüren, zum sogenannten Dekubitus. Und davor sind wir geschützt. Das heißt also, diese Form der Warnung, immer nur auf einer Stelle zu liegen, die ist über die Evolution entstanden. Und wir versuchen durch so einen Tennisball das gleiche Prinzip zu aktivieren. Die Patienten bekommen das in der Regel gar nicht mit, weil sie ja schlafen.
Ab wann kommen die Patientinnen und Patienten zu Ihnen? Wie lang ist der Leidensweg, den die vorher schon gehabt haben?
Das ist natürlich sehr individuell. Wir wissen ja, dass Männer generell später zum Arzt gehen als Frauen. Und manche müssen dann schon irgendwie beim Autofahren eingeschlafen sein, bis sie endlich sozusagen wach werden, dass man dort eine weitere Diagnostik betreiben kann. Der grundsätzliche Weg ist immer erstmal über die Ambulanz. Das heißt, dass man eine Untersuchung macht, wie gesagt, zu Hause, um erst überhaupt einmal zu gucken, ob ein Schnarchen oder ob die Schlafatemstillstände Ursache der Tagesschläfrigkeit sind. Wenn sich das ambulant bewahrheitet, dann kommen die Patienten zu uns in unser zertifiziertes Schlaflabor und werden dort nochmal diagnostiziert und bekommen dann unter einer sogenannten polysomnographischen Überwachung eine Einleitung auf eine Maskentherapie.
Kann man eigentlich präventiv etwas machen? Weil Sie hatten ja vorhin erläutert, dass insbesondere ältere Menschen über 60 Probleme bekommen könnten oder viele von denen auch Probleme bekommen. Kann man vorher in irgendeiner Form präventiv tätig werden, dass es gar nicht erst zum Schnarchen oder zu unregelmäßigen Atemmustern kommt?
Also das ist natürlich insofern schwierig, weil wir alle älter werden wollen und das Alter ist eben ein sehr unabhängiger Risikofaktor für die generelle Gesundheit. Das angesprochene Übergewicht hat man natürlich selber auf der Waage. Da könnte man präventiv natürlich etwas machen. Ansonsten gibt es nicht viele Möglichkeiten, dort einzugreifen. Es sei denn, es sind eben anatomische Dinge, die man dann auch tatsächlich zum Beispiel operativ angehen kann.
Wie ist das bei jüngeren Menschen, wenn die also schon extrem schnarchen beispielsweise. Ist das etwas, wo man, ja, wo die Alarmglocken läuten müssen, wo man schon in irgendeiner Form tätig werden muss, um dieses Schnarchen zu kontrollieren?
Also da muss man wieder trennen, dass normale, auch durchaus laute Schnarchen, da sage ich immer so schön, das stört den anderen, der eventuell in der Nähe liegt, aber einen selber kaum. Zumindest solange die Wachheit am Tage noch gegeben ist, die Konzentration gegeben ist und man letztendlich überhaupt kein Leid hat. Man sollte dann allerdings, wenn man eben selber merkt, ich bin nicht mehr so fit und irgendwie stimmt was nicht, dann sollte man, wie gesagt, die diagnostische Schiene anlaufen. Es ist natürlich ein Problem immer für die Partnerschaft und das Schnarchen wird nicht primär durch die Kassen übernommen, eine Behandlung, sondern da muss man im Zweifel selber aktiv werden und müsste dann eben beispielsweise gucken, ob eine Unterkiefervorverlagerungsschiene das Schnarchen reduziert.
Wie ist das bei den Kosten dann auch für diese Schienen, die erstellt werden müssen? Muss man die auch selber übernehmen?
Also solange es keine Schlaf-Atem-Stillstandsstörung ist, muss man, wenn man nur das Schnarchen weghaben möchte, muss man die Kosten in der Regel selber tragen. Hierzu raten wir allerdings immer, dass man durchaus mit der Kasse Kontakt aufnehmen sollte und es gibt durchaus individuelle Entscheidungen zugunsten des Betroffenen. Bei den Schlafapnoe-Patienten ist es so, dass zunächst die Therapie der ersten Wahl, nämlich eine Maskentherapie, versucht werden sollte. Und nur wenn diese aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert, sind die gesetzlichen Kassen bereit, auch eine Alternative, nämlich diese Unterkiefervorverlagerungsschienen bezüglich der Kosten zu übernehmen.
Wie ist das, wenn man zu Ihnen in die Klinik kommt? Kann man einfach so zu Ihnen kommen oder wie läuft das Prozedere ab?
Man kann natürlich leider nicht einfach nur so zu uns kommen. Das deutsche Gesundheitssystem hat ja viele Stärken und auch die andere Seite. Und wir trennen natürlich zwischen einem ambulanten und stationären Sektor. Und zunächst muss eben die ambulante Diagnostik betrieben sein, bevor man dann überhaupt ins Schlaflabor kommen darf.
Das heißt, der erste Gang ist dann wahrscheinlich eher zum Hausarzt.
Der erste Gang ist sicherlich zum Hausarzt und der wird dann dem Betroffenen mitteilen können, welcher Arzt in der Region eine solche ambulante Messeinheit hat. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das sind meist Lungenärzte, HNO-Ärzte, Neurologen und wie gesagt auch manche Hausärzte mittlerweile. Das wäre die ambulante kardiorespiratorische Polygraphie.
Wenn wir das einmal zusammenfassen, auch vielleicht nochmal eine Empfehlung geben an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die extremes Schnarchen haben oder Atemaussetzer. Was ist Ihre Empfehlung an all diese Menschen?
Also zum einen natürlich, wenn sie übergewichtig sind, können alle am Gewicht etwas tun. Es ist natürlich eine langfristige und schwierige Art und Weise, die ungerne dann auch verfolgt wird. Aber da wäre eine Möglichkeit. Und sobald eben Symptome auftreten, die tatsächlich auch nur auf so Schlaf-Atem-Stillstände und Schnarchen zurückzuführen sind, also nicht durch andere Dinge, weil man Nachtschicht hatte oder ähnliche Sachen, dann sollte man tatsächlich auch zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen.
Gibt es auch Patienten, Patientinnen, die eine extreme Angst entwickeln, gerade wenn sie erfahren vielleicht auch, dass sie diese Atemaussetzer haben?
Also ich denke, dass das nicht übermäßig ist. Natürlich haben viele Angst, wenn man ihnen dann erklärt, dass sie so eine Maske brauchen. Und plötzlich kennt jeder Patient irgendeinen Nachbarn oder Freund oder wen auch immer, der auch schon so eine Maske hatte und der große Schwierigkeiten hatte und die Therapie irgendwann auch abgebrochen hat. Und da müssen wir die Patienten dann überzeugen, dass sie natürlich von so einer Maskentherapie einen Nutzen haben. Allerdings, das muss man schon sagen, dass über einen längeren Zeitraum der Therapie es eben doch häufig auch Abbrecher gibt.
Mit den Folgen, die wir vorhin ja auch dann schon genannt haben. Das heißt, es beinhaltet auch immer ein bisschen den Patienten, die Patientin an die Hand nehmen für sie, um denen wirklich zu verdeutlichen, wie wichtig dann auch möglicherweise diese Schlafmaske ist.
Genau, denn die Folgen, wie zum Beispiel Bluthochdruck und im schlimmsten Fall eben Herzinfarkt, Schlaganfall oder ein Sekundenschlaf beim Autofahren und man rast in eine Gruppe von Kindergartenkindern hinein, die haben natürlich erst im Verlauf dann durchaus dramatische Folgen. Und dann ist es in der Regel zu spät natürlich, weil man es dann nicht umdrehen kann, sodass die Behandlung mit der Maske eher eine präventive Maßnahme ist.
Das heißt, unser Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die an diesem Schlafapnoe-Syndrom leiden, macht was, tut was, damit keine Spätfolgen in welcher Form auch immer auf sie zukommen.
Genau, und keine Angst vor den ersten Schritten in Richtung einer Diagnostik.
Das würde ich als wunderbares Schlusswort nehmen und sage vielen Dank, Herr Dr. Schaut.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.
Das war Ameos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.